Hallo und herzlich willkommen hier bei Creative Minds. In der Sendung sprechen wir über die aktuelle Situation in der Kulturszene, aber auch über die neuen Projekte, die während der Pandemie entstanden sind. Ja, heute freue ich mich sehr, dass das Benefizorchester stellvertretend mit dem Dirigenten des Orchesters Moritz Tempel hier zu Gast im Studio ist. Hi Moritz.
Hallo Kim, vielen Dank für die Einladung.
Ja, für alle Hörer und Hörerinnen, die noch nichts von euch gehört haben sollten, kannst du euch einmal kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr?
Ja, wie du schon gesagt hast, wir sind das Benefizorchester und haben uns in diesem Jahr ganz offiziell als eingetragener Verein gegründet. Unsere Vision ist, dass wir junge Profimusikerinnen und Profimusiker genauso wie Musikstudierende von den Hochschulen hier in Süddeutschland zusammenbringen und gemeinsam Orchesterprojekte gestalten, deren Erlös dann gemeinnützigen Organisationen zugutekommt.
Und wie kam es zu der Idee, das Orchester zu gründen? Warum ein Benefizorchester?
Im Jahr 2019, also jetzt auch schon fast 2,5 Jahre dann her, im März 2019, habe ich mit anderen Freunden ein Benefizkonzert organisiert zugunsten von einem schwerkranken Freund von mir leider in der Heimat. Und aus diesem Projekt habe ich dann gemeinsam mit Musizierenden, die da mitgemacht haben, festgestellt, es war ein klasse Projekt und das kam super gut an. Auch die Idee, dass junge Leute eben mit klassischer Musik Gutes tun. Und ja, man kann sagen, es hat uns nicht mehr losgelassen. Und wir wollten das dann weiterführen, professionalisieren ein Stück weit auch, eben dann auch als eingetragener Verein. Und das hat jetzt eine Weile gedauert, auch natürlich pandemiebedingt, da werden wir sicher noch drüber sprechen, bis wir uns jetzt eingetragen haben lassen am Amtsgericht und jetzt durchstarten können.
Jetzt ist euer Leitsatz ja sozusagen gegründet, um mit Musik Gutes zu tun. Was steckt denn dahinter?
Ja, wir möchten so ein bisschen uns abgrenzen von dem 7. jungen Sinfonieorchester und der 8. jungen Oper-Ensemble, sondern wir wollen wirklich die Gemeinnützigkeit in den Vordergrund stellen, wirklich mit unseren Hobbys, mit dem, was wir am besten können, nämlich Musik machen, Gutes bewegen. Eigentlich der Leitsatz sagt es schon, mit der Musik, mit dem Musizieren dann wirklich Gutes tun, Projekte unterstützen, die uns sympathisch erscheinen und dass die dann von unseren Talenten profitieren.
Jetzt hast du schon mal gesagt, Projekte unterstützen. Welche Projekte genau unterstützt ihr denn mit den Einnahmen von euren Konzerten?
Das ist von Projekt zu Projekt oder besser gesagt auch von Konzert zu Konzert unterschiedlich. Die stimmen wir jetzt bei uns im Vorstand ab. Da kommen Ideen zusammen, da kommen Vorschläge zusammen und gemeinsam überlegen wir, welches Projekt uns zusagt, suchen dann auch den Kontakt zu diesen Projekten, zu den Spendenempfängern und ja, dann kann das Geld dann nach den Konzerten dorthin fließen.
Kannst du mal Beispiele nennen, dass ich mir darunter was vorstellen kann?
Ja, absolut. Also jetzt für unser erstes Projekt im September, über das wir sicher auch gleich sprechen, da fließt das Geld vom Konzert in Stuttgart an die mobile Jugendarbeit Stuttgart Ost, die sich eben für Kinder und Jugendliche an Problemschulen in Problembezirken einsetzen und denen Unterstützung geben auf dem Weg in den Berufsalltag. Beispielsweise in Böblingen wird der Erlös an das Projekt Schatzsucher von der Caritas in Böblingen fließen, eine Organisation, die Kindern und Jugendlichen Musikunterricht ermöglicht, wenn es einfach finanziell in den Familien schwierig ist. Also solche Projekte sind es jetzt bei unserem ersten Konzertprojekt.
Jetzt könnte man ja sagen, in einem normalen, in Anführungsstrichen, Orchester sind es immer die gleichen Musikerinnen. Wie ist es denn bei euch?
Ganz genau. Du sprichst den entscheidenden Punkt an. Wir haben kein festes Ensemble, keine 30 Leute, die bei uns Mitglied sind und dann immer wieder spielen, sondern unser Verein besteht ganz offiziell nur aus den Leuten, die wirklich die Organisation machen. Und die Musiker und Musikerinnen werden dann für die einzelnen Projekte angefragt, können natürlich auch selber auf uns zugehen. Und so haben wir einfach eine lebhaft wechselnde Besetzung, mit denen wir dann in unseren Arbeitsphasen die Projekte erarbeiten.
Wie schwierig ist es dann manchmal, sich immer neu zusammenzufinden? Ihr seid ja nie ein festes Ensemble, sondern es ist quasi ein Kommen und Gehen. Fällt es manchmal schwerer zu Beginn einer Arbeitsphase?
Ja und nein. Sicherlich, weil die Zeit sehr eng ist und die Leute sich größtenteils dann auch noch nicht kennen. Und ich muss ehrlich sagen, teilweise ich als Dirigent die Leute auch noch nicht kenne, die dann bei mir spielen werden. Auf der anderen Seite ist das eben genau der Punkt, weswegen wir sagen, wir möchten Musikstudierende und junge Profimusiker und Musikerinnen, die einfach schon so viel Erfahrung im Orchesterspiel mitbringen, dass klar ist, dass der erste Tag von unserer Probenphase reichen wird, dass die sich aufeinander eingespielt haben und miteinander musizieren können.
Wer wirkt denn jetzt noch alles hinter den Kulissen mit? Du hast gerade gesagt, ihr seid ein fester Verein. Vielleicht könntest du ja mal so ein bisschen die Arbeit hinter dem Dirigenten ansprechen.
Genau, also in Deutschland ist es so, dass für die Eintragung als eingetragener Verein müssen mindestens 7 Gründungsmitglieder den Verein gründen. Wir sind jetzt 8 in unserem Fall. Und außer mir, der ich die musikalische Arbeit mache und den ersten Vorstandsvorsitz habe, habe ich ein Team hinter mir im Vorstand von 5 Personen, unter anderem eben unsere Schatzmeisterin. Wir haben die zweite Vorsitzende natürlich, die so ein bisschen das Finanzielle regelt, Spenden akquiriert, Förderungen akquiriert. Wir haben die Schriftführerin dabei, die einfach darauf achtet, dass in unseren Sitzungen alles richtig zugeht. Und wir haben noch eine Beisitzerin im Vorstand, die einfach noch eine musikalische Expertise mitbringt. Die Muriel, die wird selber dann auch bei uns mitspielen als Bratschistin. Also wir haben so ein bisschen breit gestreute Interessen und Talente auch im Vorstand jetzt vereinen können.
Und woher kommen dann eure Musiker und Musikerinnen? Sind die alle aus Stuttgart von der Hochschule oder kann man das jetzt gar nicht so pauschal sagen?
Das kann man glücklicherweise nicht pauschal sagen. Da bin ich sehr froh drum, dass das Projekt aus Stuttgart jetzt schon rausgeschwappt ist. Der Großteil kommt von der Musikhochschule Stuttgart, ja. Aber wir haben auch Leute von der Musikhochschule in Karlsruhe, aus Frankfurt, die jetzt mitspielen werden. Wir haben auch schon Musikerinnen, in dem Fall, die auch mit dem Studium schon fertig sind und beispielsweise Zeitvertrag an der Staatsoper hier in Stuttgart haben. Also wir können unser Credo, dass wir aus verschiedenen Ecken und Enden die MusikerInnen akquirieren, konnten wir jetzt auch schon in die Tat umsetzen fürs erste Projekt im September.
Ja, wir gehen gleich auch noch genauer auf eure Projekte ein. Eine Frage noch, bevor wir gleich etwas Musikalisches von euch hören werden. Seid ihr ein rein klassisches Orchester oder spielt ihr manchmal auch modernere Arrangements?
Wir verstehen uns eigentlich als ein klassisches Orchester, aber ich möchte es auch jetzt aus musikalischer Sicht gar nicht ausschließen, dass wir auch mal für modernere Crossover-Projekte zu haben sind, wenn sich da was Schönes anbietet, sehr, sehr gerne. Wir wollen aber jetzt primär die klassische Orchesterliteratur von dem Barock, der Klassik bis in die Neuzeit in unseren Projekten fördern.
Ja, jetzt kommen wir ein wenig zu dir, Moritz. Wie bist du denn als Dirigent zur Musik gekommen? Hat dich das schon seit deiner Kindheit begleitet oder erst über die späteren Jahre entwickelt?
Ja, definitiv schon seit der Kindheit. Also bei mir fing das relativ klassisch an, klassischer Werdegang über die musikalische Früherziehung im Jahr, mit den Jahren 5 und 6, glaube ich, bei mir. Dann 2 Jahre Blockflöte. Also ich glaube, traditioneller kann eine musikalische Ausbildung gar nicht beginnen. Und dann habe ich im Grundschulalter angefangen, Klarinette zu spielen. Und gleichzeitig auch angefangen, als Knabenchorsänger beim Knabenchor Capella Vocalis in Reutlingen zu singen. Und die beiden, also Klarinette und Knabenchor singen, haben mich dann eigentlich die ganze Kindheit und Jugend durch begleitet. Und in meiner Jugend habe ich gemerkt, dass es mir auch sehr, sehr viel Spaß macht, nicht nur zu musizieren, sondern auch das musikalische Wissen, das man sich dann doch irgendwie zwangsläufig aneignet, wenn man so viel mit der Musik dann zu tun hat, das auch weiterzugeben. Und da ist dann der Entschluss gereift, dass ich Lehramt studieren möchte mit Musik. Und das hat glücklicherweise dann auch im ersten Anlauf hier in Stuttgart an der Musikhochschule geklappt.
Wieso Stuttgart? Gab es dafür bestimmte Gründe oder einfach, weil es naheliegend war, wenn du aus Reutlingen kommst?
Beides so ein bisschen. Also als Reutlinger, da ist Stuttgart immer die große Stadt, irgendwie zu der man aufblickt, aber dann auch schnell da ist. Und gleichzeitig hat die Hochschule in Stuttgart einfach einen sehr guten Ruf. Für mich war irgendwie ein Bauchgefühl. Als ich da die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, habe ich auch die anderen Aufnahmeprüfungen an den anderen Hochschulen abgesagt und gesagt, ich gehe nach Stuttgart.
Und war das schon immer dein Wunsch, gleich Musik zu studieren oder hat man da immer noch einen Plan B in der Hinterhand?
Gute Frage. Also ich habe da definitiv noch andere Berufsfelder, die mich interessieren, die auch mit der Musik oder mit der Kunst gar nichts zu tun haben. Aber ich habe mich da gar nicht konkret beschäftigt damit, was jetzt wäre, wenn ich die Aufnahmeprüfung nicht schaffe. Dann hätte es sicherlich noch einen zweiten Versuch im halbes Jahr oder ein ganzes Jahr später gegeben. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich probiere es einmal und wenn es nicht klappt, dann studiere ich dieses und jenes. Sondern das war wirklich, die Musik sollte es werden.
Gut, das hat dann ja auch glücklicherweise beim ersten Mal geklappt. Wie kam es dann in deinem Lehramtsstudium dazu, dass du gesagt hast, mein Wunsch ist es, vor einem Orchester zu stehen?
Wie gesagt, über die Klarinette, die ich ja lange auch gespielt habe, auch im Studium dann noch als Hauptfach hatte, einige Jahre, hatte ich auch viel Berührung mit dem Orchester schon, habe auch in einigen Orchestern gespielt, entweder fest, als festes Mitglied oder eben aushilfsweise. Und habe dann da immer das sehr faszinierend gefunden, wie das Erlebnis im Orchester, der Klang vom Orchester steht und fällt mit dem oder der Dirigentin. Und ja, ich habe immer schon überlegt, hinten drin sitzend an der Klarinette, was könnte man denn jetzt vielleicht noch anders machen, dass es irgendwie noch ein bisschen toller klingt. Und habe versucht, das immer schon so ein bisschen auf ein anderes Level zu heben. Nicht nur zu spielen, sondern auch selber drüber nachzudenken, wie das Orchester jetzt gerade spielt. Und da ist dann natürlich in der Lehramtsausbildung im Studium ist die Orchesterleitung ein fester Bestandteil und da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut und das ist es dann auch jetzt geworden für das Benefizorchester und tatsächlich auch in meinem Masterstudiengang als Hauptfach dirigieren. Ja.
Okay, und hast du vor dem Benefizorchester schon irgendwelche Dirigiererfahrungen gesammelt außerhalb von der Hochschule? Also leitest du sonst noch irgendwelche Ensembles?
Ja, also zum einen dieses Benefizkonzert 2019, von dem ich schon gesprochen habe, das war so meine Premiere mit einem Sinfonieorchester. Da haben wir Beethoven 7. Sinfonie gemacht, also auch ein recht bekanntes Werk. Und ich dirigiere glücklicherweise seit Anfang 2019, die St. Michael Chorknaben in Schwäbisch Gmünd. Und man sieht auch hier schon, dass das, was sich durch mein Leben zieht, nämlich einerseits die Orchestermusik, andererseits die Knabenchormusik oder das Knabenchorsingen, jetzt dann auch in dirigentischer Funktion sich wieder niederschlägt. Nämlich, dass ich jetzt die Chance habe, beides zu machen. Ja.
Jetzt hast du ja den optimalen Vergleich. Wie ist das denn für dich als Dirigent von einem Knabenchor und Dirigent von einem Orchester? Gibt es da gewisse Unterschiede?
Definitiv. Also die Unterschiede sind einerseits in der Art des Dirigierens. Also im Orchester braucht man deutlich mehr Präzision, weil einfach viel, viel mehr Leute mitspielen beziehungsweise viel, viel mehr unterschiedliche Stimmen auch zusammenkommen müssen, die innerhalb von dem Stück eine andere Struktur haben. Und im Chor ist es viel Klangformung mit den Händen, man kann viel die Vokale beeinflussen im Dirigat, die gesungen werden, dass es dann klanglich und intonatorisch gut zusammenkommt. Und gleichzeitig, der Kontrast zwischen einem in Anführungszeichen Profi-Orchester-Ensemble jetzt mit Musikstudierenden und Profis und einem Knabenchor, wo meine Jüngsten 8 Jahre alt sind, der ist natürlich auch in der Pädagogik gegeben. Ich muss einfach einen ganz anderen Umgang pflegen mit den Ensemblemitgliedern im Orchester und eben im Knabenchor.
Könntest du dann sagen irgendwie, dass du auf eine bestimmte Probenweise mehr Lust hast oder macht dich das irgendwie beides aus, dass du sagst, du möchtest das eine mit dem anderen gar nicht vergleichen?
Ich schätze eigentlich beides. Also für die Knabenchorarbeit gibt es so ein bisschen das Credo, steter Tropfen hüllt den Stein. Da muss man einfach immer und immer wieder festigen, was erarbeitet wurde. Und das ist jetzt eben mit so einem relativ kurzen Arbeitsphase im Orchester anders. Denn da muss ich mich darauf verlassen können, dass das, was einmal geprobt ist und abgemacht ist, was jetzt Artikulation und Dynamik angeht, dass das dann auch bei der nächsten Probe und dann eine Woche später auch beim Konzert genauso da ist.
Wie perfektionistisch bist du denn in einer Probenarbeit?
So perfektionistisch wie möglich. Manchmal muss man da Abstriche machen, zeitlicher Art oder wenn einfach so ein bisschen am Knabenchor die sängerischen Limits erreicht werden, logischerweise, da hört man dann schon Sachen, wo man dann aber gleichzeitig weiß, das kann ich jetzt in der Situation nicht pflegen. Da muss ich nochmal im Einzelunterricht drüber gehen, da muss die Stimme sich auch ein bisschen verändern. Aber innerhalb diesem Rahmen versuche ich natürlich schon, logischerweise, das Maximum rauszuholen.
Ja, Moritz, jetzt kommen wir vielleicht noch etwas auf die angesprochene Konzertarbeit zurück. In welchem Abstand finden denn normalerweise eure Konzerte statt?
Da hat sich einfach aufgrund der Kürze der Zeit, in der wir bestehen, noch kein fester Rhythmus etabliert. Aber ich denke, Ziel muss es sein, dass mindestens ein Projekt im Jahr stattfindet. Idealerweise wären es natürlich zwei Projekte, eins im Winter, vielleicht zu Neujahr oder im März und dann eins um die Sommerferien rum oder im Herbst, im September, Oktober. Das wäre natürlich das Ziel, dass wir zweimal im Jahr konzertieren.
Eine Probenarbeit umfasst dann immer wie viele Konzerte? Kann man das so pauschal sagen oder wie regelt ihr das?
Also die Planungen sind normalerweise so, dass wir eine Woche blocken. Das ist einfach ein runder Zeitraum, den wir dann auch in die Ausschreibung für die Musizierenden, die mitmachen wollen, kommunizieren können. Eine Woche geblockt und wir fangen dann montags logischerweise mit der Probenarbeit an und haben dann 2 bis 3 Konzerte. Also Freitag, Samstag, Sonntag oder Freitag, Samstag, vielleicht auch ein Donnerstag, je nachdem, wie es sich dann von den Konzertorten und vom Zeitpunkt auch anbietet.
Und wonach sucht ihr eure Konzerte aus? Werdet ihr angefragt oder fragt ihr verschiedene Veranstalter bzw. verschiedene Kirchen zum Beispiel an?
Teils. Jetzt für das kommende Projekt im September, da sind wir selber auf die Kirchen zugegangen, in denen wir konzertieren, haben unser Projekt vorgestellt, teilweise auch schon bestehende Kontakte natürlich genutzt. Es ist sicherlich immer sinnvoll, wenn man da schon Leute kennt. Und dann in dem Fall auch gemeinsam mit den Kirchen überlegt, welche Projekte wir unterstützen können mit unseren Konzerten. Und so kam das jetzt für September. Ich kann schon einen kleinen Spoiler vorwegschieben.
Sehr gerne, ja.
Wir haben schon Anfragen bekommen fürs Jahr 2022, wo auf uns zugegangen wurde. Ich darf noch nicht mehr verraten, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber das ist natürlich ideal, dass wir selber gefragt werden und nicht auf die Suche gehen müssen, wo wir dann ein Projekt machen können.
Vielleicht kannst du dann aber trotzdem schon für dieses Jahr verraten, welche Konzerte wir wo hören dürfen.
Ja, sehr gerne. Und zwar ist es der 17., 18. und 19. September. Es ist Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag ist 17. in Stuttgart in der Evangelischen Kirche in Gaisburg. Am 18., das ist der Samstag, in Böblingen in der Katholischen Kirche St. Maria. Und am 19., das ist der Sonntag, in der Evangelischen Kreuzkirche in Reutlingen.
Und welches Programm dürfen wir dann hören?
Für dieses Jahr, für dieses Projekt haben wir uns für eine Streichorchesterbesetzung entschieden, weil das einfach mit den Pandemie-Maßnahmen einfacher umzusetzen ist. Die Bläser, die müssen einfach zueinander mehr Abstand halten und dann wird der Platz möglicherweise eng. Wir musizieren 4 Stücke und zwar zum einen ist es Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, Streichersinfonia Nummer 10 in H-Moll, dann ein Gitarrenkonzert von Giuliani in A-Dur mit der wundertollen Gitarristin Julia Trintschuk. Das dritte Stück wird dann sein von Samuel Barber, Adagio for Strings, ein Allzeitklassiker der Streichorchesterliteratur.
Wird vielen wahrscheinlich bekannt vorkommen.
Wird vielen bekannt vorkommen und vielleicht auch die eine oder andere Träne in den Augenwinkel setzen. Und den Abschluss bildet von Edward Grieg, die Holberg-Suite aus Holbergs Zeit, wo er versucht hat, die Zeit von Holberg, das war ein norwegischer Lyriker, der im Barock gelebt hat, selber nochmal in seiner Musik aufzugreifen und eigentlich einen Stil geschrieben hat, der zu seiner Zeit schon gute 100 bis 150 Jahre zurücklag, aber auch absolute Klassiker der Streichorchesterliteratur.
Ja, um jetzt nochmal so ein bisschen deine Dirigentenarbeit besser nachvollziehen zu können, wie kam es denn dazu, dass du dich für dieses Programm entschieden hast?
Also gerade dieses Adagio for Strings ist natürlich ein Stück, das ich auch schon sehr, sehr lang kenne und der eine oder andere wird sagen, es ist ein bisschen Kitsch, aber finde ich, darf auch manchmal sein, mir gefällt es total gern und ich habe dann gedacht, na gut, wenn wir schon die Besetzung Streichorchester dieses Mal haben, dann muss dieses Konzert rein und die anderen Stücke, die kamen so ein bisschen auch in Zusammenarbeit, gerade mit der Muriel, die auch im Vorstand als Beisitzerin ist, Bratschistin ist, mit der habe ich mich abgestimmt und da kam dann eben der Vorschlag von der Holberg Suite und dann war noch so ein bisschen Lückenfüller und diese Mendelssohn-Sinfonia, die geht nur 10 Minuten, hat also die klassische Länge von so einer Konzertouvertüre, auch wenn es in diesem Sinne keine ist. passt also ganz gut. Und die Julia Trintschuk, die Gitarristin, die Solokonzert spielen wird, die kenne ich auch schon aus Reutlingen, aus Schulzeiten. Das ist ganz nett, dass sich die Wege da wieder kreuzen. Und ich hatte schon lange mit ihr gesprochen und gesagt, du Julia, wir müssen doch mal irgendwas zusammen machen. Du bist so eine tolle Gitarristin. Ich habe jetzt ein Orchester. Wie finden wir zusammen? Und dann habe ich mit ihr kommuniziert und sie hat mir Stücke vorgeschlagen in der Besetzung Gitarre mit Streichorchester. Und gemeinsam haben wir uns dann für den Giuliani entschieden.
Und nach welchen Kriterien suchst du sonst dein Konzertprogramm aus? Gibt es da bestimmte Vorlieben oder bestimmte Stücke, die dich schon immer inspiriert haben, wo du gesagt hast, wenn ich Dirigent bin, dann möchte ich das dirigieren?
Natürlich, also ich habe so meine Wunschliste, die ich hoffentlich eins nach dem anderen abarbeiten kann mit dem Benefizorchester. Aber es sind natürlich noch viel, viel mehr Faktoren. Also es ist wirklich, es ist quasi eine Puzzlearbeit, so ein Konzertprogramm zusammenzustellen. Da sind Faktoren dabei, wie groß darf die Besetzung sein, platzmäßig, aber auch ist es natürlich ein ungleich höherer Aufwand, wenn man eine Besetzung sucht für eine Mahler- oder eine Bruckner-Sinfonie, wo die Blechblasinstrumente in voller Besetzung und noch mehr auf der Bühne sein müssen, oder ob ich Beethoven, Mendelssohn, Schubert, wo es dann nur zwei Trompeten und zwei Hörner im Blech sind. Also solche Faktoren kommen mit rein, und dann ist es natürlich auch die Konzertlänge vom Konzert, das miteinander passen muss, und im Idealfall hat so ein Konzertprogramm dann auch noch einen roten Faden, so ein bisschen thematisch. Es gibt auch jetzt bei den großen Orchestern teilweise Konzerte, wo sie sagen, wir stellen zwei Zeitgenossen gegenüber mit ihren Werken, und dann kann der Hörer, die Hörerin es so ein bisschen hörend vergleichen. Also so ein roter Faden darf dann auch gerne noch drin sein.
Was ist denn euer roter Faden jetzt im September? Darfst du das schon verraten, so ein bisschen?
Ja, also jetzt im September ist eigentlich der rote Faden die Besetzung, das Streichorchester, und so ein bisschen Überblick über das gesamte, nicht über das gesamte, natürlich nicht, aber über die einzelnen Epochen, einzelnen Stile. Dadurch, dass wir den Grieg haben, der eigentlich Musik schreibt, die nicht mehr in seiner Zeit mit drin ist, haben wir da so einen Rückblick, Rückschlag auf das ist eine barocke Tanzsuite. Dann der Giuliani ist ein Spätklassiker. Dann haben wir, was haben wir noch? Jetzt hilf mir auf die Sprünge, den Mendelssohn haben wir, der so ein bisschen Frühromantik, Hochromantik, wobei in dem Fall ist ein relativ frühes Werk von ihm, die Streichersinfonia, und dann eben noch den Barber aus dem 20. Jahrhundert. Also haben wir so wirklich einen kleinen Überblick über die unterschiedlichen Stile, die sich in den Jahren, in Jahrhunderten entwickelt haben.
Jetzt hast du gesagt, ihr spielt ein Gitarrenkonzert, und vielleicht der ungeübte Zuhörer würde sich jetzt denken, wie geht das, dass eine Gitarre mit einem ganzen Streichorchester zusammenspielt, allein von der Lautstärke her?
Ja, genau. Also Solokonzert im Allgemeinen ist, dass ein oder mehrere Solisten, Solistinnen vor dem Orchester sitzen und wirklich die Virtuosen, die Stars des Abends sind und das Orchester begleitet. Und ja, du hast es schon angesprochen, für Gitarre Konzerte zu schreiben, war immer eine ganz große Herausforderung für die Komponisten und Komponistinnen, weil die Gitarre so leise ist. Du hast es schon angesprochen. Und Giuliani macht es total nett, weil er der Gitarre ganz viel Platz einräumt in der Komposition. Also wir haben immer mal wieder Phasen, wo die Gitarre hochvirtuos ganz alleine spielt, das Orchester ganz aussetzt, oder das Orchester, das Streichorchester mit einer ganz ganz niederschwelligen, ganz leisen, rhythmischen fast schon Begleitung unterlegt, was die Gitarre oben drüber macht. Aber auch hier kommt der Komposition zugute, dass es sich nur um ein Streichorchester handelt, das begleitet. Denn ein Streichorchester kann deutlich leiser spielen, einfach von den ihren Möglichkeiten, als ein ganzes Orchester, wo die Bläser noch mit dabei sind.
Hattet ihr denn dafür schon die erste Probe?
Nein. Wir werden, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ganz kompakt proben. Die Konzerte sind Mitte September, 17. bis 19. Freitag, Samstag, Sonntag, und wir fangen montags erst an zu proben. Also es muss dann wirklich in der Woche alles glatt laufen. Die Leute müssen da sein, es darf keiner krank werden. Denn auf die Proben kommt es an, auf die 4 Tage im Vorfeld, und dann muss das Programm konzertreif sitzen.
Ja, jetzt hat die Corona-Pandemie ja ziemlich lange das Proben verhindert. Das war ziemlich genau einem Jahr nach eurem ersten Benefizkonzert. Wie war das denn für dich? Hat das deine Arbeit eher ausgebremst oder war das für dich wie eine Art Motivationsschub, wo du gesagt hast, jetzt kann ich diese Zeit ohne Musizieren, aber für die weitere Planung nutzen?
Ja, von beiden ein bisschen, aber definitiv ein Stück weit auch ausgebremst. Also es war jetzt nicht so glücklicherweise, dass die Corona-Pandemie uns mitten rein erwischt hätte in die größten Planungen. Anfang 2020, du hast es angesprochen, war genau ein Jahr nach unserem Premierenkonzert damals, oder ja, es waren ja nicht wir, sondern der Ausgangspunkt für die Idee vom Benefizorchester. Da war es glücklicherweise nicht so, dass wir 2020 im März was geplant hätten, was mega ins Wasser gefallen wäre. Aber die Ideen waren da definitiv schon da und wir haben dann gesagt, na gut, jetzt in der Hochphase der Pandemie im Frühjahr 2020, im Sommer, da können wir jetzt nichts planen. Aber März 2021 sollte es werden. Die Hoffnung war da, dass ein Jahr reicht, um die Pandemie irgendwie beiseite zu schieben und die Kultur dann wieder am Laufen zu halten. Und wir waren dann vom, ja, man kann sagen September 21 schon, September 20 schon in den Planungen jetzt für März 21. Und uns ist dann Angst und Bange geworden, als dann im Oktober, November, Dezember die Zahlen wieder so hoch gingen. Glücklicherweise, muss man sagen, war das so viel mit so viel Vorlauf, dass wir rechtzeitig die Notbremse ziehen konnten, den Kirchen, wo wir schon im Terminkalender drin waren, absagen konnten. Und wir hatten glücklicherweise noch keine Ausgaben für Werbematerialien, für Versicherungen etc. pp., was da alles mit dazugehört, sodass wir keinen finanziellen Verlust hatten, dadurch, dass wir die Notbremse ziehen mussten. Wir haben dann aber überlegt, wie wir das Beste draus machen können und definitiv mit viel Aufwand, aber auch mit viel Nutzen verbunden ist dann eben die juristische Eintragung als eingetragener Verein, das wir dann in Angriff genommen haben. Mit Beginn des Jahres 2021, als klar war, dass jetzt definitiv kein Projekt im März stattfinden wird, haben wir uns rangemacht, eine Satzung zu schreiben, die Gründungsversammlung abzuhalten. 7 Gründungsmitglieder müssen dabei sein. Dann geht der Gang ans Amtsgericht mit der Satzung. Dann bearbeitet das Amtsgericht das. Dann geht es weiter ans Finanzamt mit Antrag auf die Gemeinnützigkeit, die dann auch nochmal steuerliche Erleichterungen bietet. Also ja, du hörst schon, es ist wirklich ein großer Aufwand, so einen Verein, wie wir es jetzt sind, einzutragen. Aber es lohnt sich, wie gesagt. Und im Frühjahr 2021 haben wir gehofft, dass wie im vergangenen Jahr, jetzt im Sommer und im Herbst, die Corona-Inzidenzzahlen niedrig bleiben, sodass wir dann im September das Konzert oder das Projekt jetzt geplant haben, das jetzt eben auch ansteht. Mir wird gerade wieder ein bisschen Angst und Bange. Die Zahlen gehen wieder leicht hoch. Es ist natürlich noch nicht in einem bedenklichen Rahmen, aber es steckt einfach so viel Herzblut und jetzt auch schon wieder so viel Arbeit dahinter. Es wäre wirklich sehr, sehr ärgerlich oder vielleicht auch noch schlimmer als ärgerlich, wenn wir jetzt im September wieder die Segel streichen müssten.
Heißt, wie lange habt ihr jetzt kein Konzert mehr gespielt?
Also effektiv ist ein Projekt ins Wasser gefallen, nämlich im März 2021, das wirklich auch schon relativ fix geplant war. Die Idee zu unserem Verein, das Benefizorchester, die ist jetzt, lass mich kurz rechnen, knapp 2 Jahre alt. Und es hat also jetzt doch einen langen Weg gebraucht, bis wir jetzt endlich mal, hoffentlich dann, ich betone es nochmal, hoffentlich im September auf die Bühne dürfen.
Ja, ich drücke euch fest die Daumen. Wenn es aber zu diesem Projekt im September kommen sollte, kannst du vielleicht mal kurz sagen, wie so eine Probenarbeit abläuft, was sich die Zuhörer und Zuhörerinnen darunter vorstellen können?
Glücklicherweise, dadurch, dass ich selber noch Student an der Hochschule für Musik in Stuttgart bin, haben wir da die Chance gehabt, den Orchesterprobenraum zu belegen. Es sind noch Semesterferien zu dem Zeitpunkt im September, haben da also schon einen sehr geeigneten Probenraum für unsere Proben. Das Ganze wird dann so ablaufen, dass wir am Montag bis Mittwoch jeweils ungefähr 6 bis 6,5 Stunden am Tag gemeinsam proben werden, vormittags. Dann gibt es eine kleine Mittagspause und nachmittags. Und die Probenarbeit mit einem Orchester, die beschreibe ich selbst immer so ein bisschen, als wäre man ein Maler. Warum? Ein Maler tritt auch immer wieder zurück von seinem Gemälde und schaut sich das in Gesamtheit an, sieht, aha, irgendwo passt es noch nicht ganz, tritt zu dieser Stelle wieder hin, setzt noch ein paar Striche, tritt wieder zurück und schaut sich das Ganze nochmal an. Und so funktioniert die Probenarbeit mit dem Orchester auch. Ich habe also den Gesamtklang vom gesamten Orchester, muss den hören, wahrnehmen und mit meinen Vorstellungen von dem Stück abgleichen. Und dann müssen die Alarmglocken schrillen, wenn ich etwas höre, was noch nicht passt nach meinen Vorstellungen oder auch nach, ich sag mal, den Vorstellungen von allen, also wenn es einfach noch schief klingt. Also, und dann muss ich hören, muss ich rausfinden, woran liegt es. Und dann heißt es, gut, ich glaube, es ist in den Violinen beispielsweise, wir brauchen mal nur die erste und zweite Violine, die Stimmgruppen gemeinsam und der Rest hat kurz Pause. Dann höre ich mir das an, kann dann eine Rückmeldung geben, sage beispielsweise in Takt 27, bitte mehr Crescendo auf diesen Ton hin und der Ton ist dann kürzer zu spielen, mit mehr Staccato nennt sich das dann in der Musik. Und dann höre ich mir das einmal an, ob sie die Ansage gut umgesetzt bekommen. Und dann ist eben der Schritt zurück vom Gemälde, wieder die anderen, das gesamte Orchester dazunehmen. Genau diese Stelle nochmal anhören. Hat sich es jetzt verbessert im Vergleich zum Durchgang davor? Wenn ja, ist gut, dann können wir weitergehen, können wir die nächste Stelle pflegen. Wenn nein, muss ich nochmal überlegen, wenn es nicht an den ersten und zweiten Violinen in dem Beispiel gelegen hat, woran dann? Ist vielleicht noch eine andere Stimme an der Stelle nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Und diese Probenarbeit wiederholt sich dann in unserem Fall 3 Tage auf die Art und Weise. Und dann reduzieren wir das Probenpensum, einfach, dass unsere Musiker und Musikerinnen fit sind für die Konzerte, also nicht müde gespielt sind. Und stattdessen kommt dann die Solistin, die Julia Trintschuk, die Gitarristin, dann dazu. Und wir werden das, was wir erarbeitet haben, in ihrem Stück mit dem Orchester, werden wir zusammensetzen mit ihr und gucken, dass das einfach alles rund läuft, dass sie ihre Vorstellung von dem Stück mit meinen vereinbar bekommt und 2-3 Durchläufe, dass es wirklich sicher ist. Und dann machen wir Donnerstag und Freitag, wie gesagt, eher weniger, dass dann ab Freitagabend die Konzentration wieder da ist für die Konzerte am Wochenende.
Und wie bereitest du dich jetzt im Vorhinein als Dirigent auf die Proben vor?
Genau, also ich habe natürlich die Partituren daheim auf dem Schreibtisch liegen. Das heißt, Partitur, die große Übersicht, das Notenmaterial, wo alle Stimmen verzeichnet sind. Und ich gehe das schon mal ohne Musik durch, versuche das zu analysieren, schaue, welche Takte miteinander zusammenhängen, wo sich was wiederholt, wo man sagt, okay, dann muss es an der Stelle gleich klingen wie davor beispielsweise. Dann als nächsten Schritt, was ich ganz gerne mache, aber das ist auch Typsache, ist mir verschiedene Interpretationen anzuhören und auch so noch ein bisschen Ideen für mich selber gewinnen, dass ich sage, ah, okay, der oder die Dirigentin von dem Orchester, von der Aufnahme, sieht die Stelle anders oder hört die Stelle anders und die spielen das anders. Wäre das was für mich? Ja, weil oder nein, weil. Und so kann ich dann meinen Eindruck, den ich von dem Stück theoretisch ohne Musik gewonnen habe, dann auch nochmal abgleichen, vergleichen und gegebenenfalls nochmal anpassen. Und das muss natürlich jetzt auf meinem Schreibtisch mit einer Stunde Musik passieren, jetzt für dieses Projekt. Das ist schon, sind schon einige Stunden, die dann am Schreibtisch mit Bleistift und Buntstiften ins Land gehen.
Wie viel vorher musst du dich dann darauf vorbereiten?
Ja, also jetzt für dieses Projekt, das startet nach meinen persönlichen Sommerferien. Ich habe die Partituren jetzt angefangen zu bearbeiten, habe dann jetzt aber durch die Sommerzeit einfach Gelegenheit, mich sehr den Partituren zu widmen. Deswegen so ungefähr 2,5 bis 3 Monate jetzt in dem Fall. Klar, im Profi-Business, da ist nicht so viel Zeit. Da muss das teilweise dann innerhalb von 1-2 Wochen, sind 3 Konzertprogramme mit unterschiedlichen Orchestern zu bearbeiten und in den Kopf zu kriegen. Also da haben die Profis im Dirigiertum echt meinen ganzen Respekt davor.
Jetzt hast du gesagt, du bereitest dich vor der Probe und vor den Konzerten schon sehr genau mit der Partitur vor und hast auch eigentlich schon ein sehr genaues Klangbild. Lässt sich dieses Klangbild in den Proben denn trotzdem noch abweichen, wenn du sagst, ah, mir gefällt jetzt doch etwas spontan anders besser?
Definitiv, ja, definitiv. Das muss auch ein Stück weit so sein, weil die Expertise haben die Musiker und Musikerinnen, die dann vor mir sitzen. Also ich kann denen nicht verkaufen, dass ich ihr Instrument besser kenne als sie. Und wenn dann im Gespräch rauskommt, da die Vorstellung, die ich als Dirigent habe, die sind so nicht einfach umzusetzen, dann müssen wir gemeinsam überlegen, was bieten mir die MusikerInnen an, klanglich, von den Strichen, bei den Streichinstrumenten, vom Anstoß bei den Blasinstrumenten. Und dann ist es ein Stück weit minimal auch eine demokratische Entscheidung. Aber ja, ich glaube, Orchesterleitung ist so der letzte Pol, wo keine Demokratie noch in Ordnung ist.
Ja, Moritz, vielleicht können wir zum Schluss einen kleinen Zukunftsausblick geben. Was hast du denn, soweit du es sagen kannst, für die Zukunft geplant? Gibt es da schon Ideen oder Wünsche deinerseits?
Also was das Benefizorchester angeht, wäre das große Ziel für mich, dass es sich so ein Stück weit selber trägt, dass es nach wenigen Projekten so in den Köpfen der Leute ist, die mal mitgespielt haben, die mal was davon gehört haben, dass dann sich die Besetzung für die Projekte, für die Konzerte von selbst aufstellt. Einfach, dass die Anfrage alle rausgeht an den großen Pool an Leuten, die uns kennen, mitgespielt haben und dann im Idealfall uns die Bude eingerannt wird. Davon träume ich ja wirklich so ein bisschen, weil die MusikerInnensuche ist so ein bisschen Nadel im Heuhaufen manchmal, weil wir eben auch, das ist noch ganz wichtig zu erwähnen, keine Gage auszahlen. Das ist ein bisschen unüblich. Normalerweise spielt man ein Orchester gegen Geld mit. Aber hier wollen wir das Geld ja spenden. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwieriger, Leute zu finden. Das für die Leute, die mitspielen. Und ganz grundsätzlich ist das Ziel natürlich, dass wir so viele Konzerte, so viele tolle Konzerte wie möglich machen können, spannende Kooperationen eingehen, einerseits mit Sponsoren, da sind wir glücklicherweise auch schon ein paar vielversprechenden Gesprächen, gleichzeitig aber auch eben mit Organisationen, die wir mit unserer Musik unterstützen möchten. Und wie ich auch schon erzählt habe, es gibt so eine kleine Liste in meinem Kopf an Stücken, die ich super gerne einfach mal arbeiten würde mit einem Orchester. Und das wäre mein absoluter Traum, wenn davon nur ein Teil in die Tat umgesetzt werden könnte.
Ja, könntest du zum Abschluss noch einmal sagen, wo wir euch denn jetzt das nächste Mal live hören dürfen?
Auf jeden Fall, kleiner Werbeblock. Unsere nächsten Konzerte sind am 17. September in Stuttgart, am 18. September in Böblingen und am 19. September in Reutlingen. Alle Infos auf unserer Website, auch www.dasbenefizorchester.de. Da kann man auch einsehen, für welche Initiativen wir spielen bei den Konzerten. Natürlich auch, wo und wann genau die Konzerte stattfinden. Das Programm steht mit drin, die Solistin steht mit drin und auch natürlich Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann, wie man uns folgen kann, dass man keine Infos mehr verpasst. Würde mich freuen, wenn der oder die ein oder andere Hörerin da auch mal reinschaut.
Ja, Moritz, herzlichen Dank, dass du heute hier warst bei Creative Minds und wir so viel Neues über euch und das Benefizorchester erfahren durften.
Kim, herzlichen Dank für deine Einladung. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Falls ihr zu einem späteren Zeitpunkt nochmal reinhören wollt, findet ihr alle Folgen von Creative Minds ab sofort auch auf Spotify. Wir hören uns hier diesmal nach der Sommerpause im September erst wieder. Ich wünsche euch schöne Ferien